für mich faszinierende Persönlichkeit. Ich habe von ihr auf einer Tagung gehört. Ich bin wegen ihr zu dieser Tagung gefahren, nach, in die Nähe von Hannover, wo es um transgenerationelle Übertragung ging. Die liebe Frau Althaus war natürlich an diesem Tag krank. Und dann habe ich mir gedacht, ich rufe sie mal an. Vielleicht kann ich sie hier in Basel schaffen. Und tatsächlich, es war ein unglaublich sympathisches Gespräch. Und sie hat zugesagt. Sie ist eine für mich insofern ganz besondere Person, als sie eben nicht mal eine Nachkommen von einem Opfer ist, sondern eigentlich eine Nachkommen von einem NS-Täter. Ihr Buch, was sie geschrieben hat, hieß NS-Täter war ich nicht. Und sie ist eigentlich von Beruf her zunächst einmal dem mathematischen und dem physikalischen Bereich gewidmet gewesen, in Lehrtätigkeiten im Gymnasium und hat im Zweitstudium Psychologie sowie eine Psychotherapieausbildung gemacht und arbeitet heute als Kinder- und Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis. Und ein besonderer Schwerpunkt ist dieses Widmen der Traumatologie, diese Erforschung dieser transgenerationellen Übertragung, die ich eben erwähnt habe. Und sie ist im Grunde genommen als Tochter eines Nazi-Täters, oder nennt man es auch mal Nazi-Optimisten, genauso ein Opfer wie die Opfer, die Kinder der Opfergeneration. Und ich würde sagen, manchmal erschien es mir in dem Lesen der Biografien, dass die Kinder der Täter fast noch mehr zu tragen hatten als die Kinder der Opfer. Sie waren auch Opfer, sie haben oft mit diesem Schuldgefühl zu kämpfen gehabt, für das sie nichts konnten. Und ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen von Ute Althaus, möchte Sie nochmal ganz herzlich begrüßen. Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Bevor ich Ihnen das Mikrofon reiche, ich habe das Gefühl, können wir die Tiefen etwas rausnehmen und auch etwas mehr die Höhen einstellen.
Wird schwierig.
Also, ganz kleine Idee. Soll jemand der Team Frau Althaus das Mikrofon halten?
Nö. Das mache ich schon. Geht's? Ja, das mache ich schon.
Kommt selber zu
Perfekt. Okay.
Danke. Jetzt müsste es besser sein.
Ich hatte erst gehofft, ich könnte ohne Mikrofon. Würde, glaube ich, lieber ohne Mikrofon. Bin ich überall zu hören?
Ins Mikrofon.
Bitte? Nee. Also, okay, gut, mit dem Mikrofon. Zuerst mal herzlichen Dank, Herr Zwalina, für die Einführung. Und ja, ich freue mich, das hier in dieser Gedenkstätte sprechen zu können. Und weil das doch ein sehr brisantes Thema für mich ist, habe ich das schriftlich gemacht und Sie gestatten mir, dass ich das lese. Und sobald Sie mich verstehen, sagen Sie Bescheid. Die Gedenkstätte hier in Rien hat sich einen Ausspruch von Ignaz Kubis, der frühere Zentralrat der Juden in Deutschland, zum Motto gemacht. Was geschehen ist, darf man nicht vergessen, um für die Zukunft dagegen gefeit zu sein. An einem solchen Ort wie hier, im Bahnwärterhäuschen, bekommen die Opfer den Respekt und die Anerkennung, die ihnen im Nazi-Deutschland verwehrt wurden. Die Grenze, die Bahnlinie, die Rettung bedeuten konnte, manche haben die Flucht geschafft, fanden mitfühlende Menschen, die ihnen dabei halfen. Andere sind dabei umgekommen oder wurden zurückgewiesen, was auf dasselbe herauslief. Wie aber steht es mit dem, was wir aus diesem Zivilisationsbruch lernen müssen, um in Zukunft, wie Bubis es formuliert, dagegen gefeit zu sein? Wo es Opfer gibt, gibt es auch Täter. Oder deutlicher, ohne Täter gäbe es auch keine Opfer. Gerade diese verschwanden erschreckend schnell nach dem Krieg. Die Täter. Hitler und seine Bande wie mein Vater es formulierte, hätten allein die Verbrechen begangen, während sich die Deutschen zu einem erschreckend hohen Prozentsatz selbst als Opfer darstellten, Opfer von Hitler, Opfer der Umstände, Opfer des Krieges, Opfer der Alliierten. Man erklärte sich zum Nicht-Nazi, auch rückwirkend. Man hätte nie etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun gehabt. Eine solche Fälschung der eigenen Lebensgeschichten hielt und hält sich in vielen Familien bis heute, wie eine Untersuchung von 2002 von Harald Welzer zeigt. Die Veröffentlichung dieser Studie trägt den treffenden Titel »Opa war kein Nazi«. Welzer und sein Team befragten Jugendliche, was sie über die eigene Familiengeschichte in der Nazizeit wüssten. Mehr als zwei Drittel von ihnen behaupteten, die Großeltern wären nie Nazis gewesen. Nicht wenige erklärten sie zu Widerstandskämpfern. Bei einem solchen Prozentsatz von mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, die Studie ist repräsentativ, hätte der Nationalsozialismus in Deutschland nie Fuß fassen können. Hitler und seine Gefolge brauchten die NS-Begeisterten und Mitläufer, um an die Macht zu kommen. Um für die Zukunft etwas lernen zu können, müssen wir uns diese Personen anschauen, auch wenn oder vielleicht gerade weil sie aus der eigenen Familie kommen. Hiermit bin ich bei meiner Lebensgeschichte und meinem Buch angekommen. Ich werde zuerst einen Überblick über mein Buch geben, habe dazu einige Textstellen aus dem Buch zusammengefasst und werde dann anschließend, wenn wir noch Zeit haben, Beispiele aus dem Briefwechsel meiner Eltern vorlesen. Zuerst zu meiner Person, dazu Teile aus der Einleitung des Buches. Ich bin Jahrgang 43 mit Familiengeheimnissen aufgewachsen. Es gab etwas, das ich nicht wissen durfte, und doch musste ich genau wissen, über was ich nicht sprechen sollte. Bei fremden Leuten genauso wenig wie in der eigenen Familie. Dazu gehörte der Nationalsozialismus. Ich erfuhr darüber, weder im Elternhaus noch in der Schule, dort endete der Geschichtsunterricht nach dem Abitur mit dem Ersten Weltkrieg. Und von mir aus beschäftigte ich mich mit diesem Thema nicht. Mein Vater saß nach dem Krieg im Zuchthaus. Das wusste ich bereits als Kind, warum wusste ich nicht. Das gehörte auch zum Familiengeheimnis. Als Jüngste in der Familie hatte ich die Vorstellung, alle anderen wären informiert, nur ich nicht. Nichtwissen war in dieser Familie in der exakten naturwissenschaftlichen Denken der höchste Wert beigemessen wurde, verpönt, sodass ich schon deshalb nicht nachfragte. Mir wurde als Kind eingeschärft, ich solle auf die Frage, wo mein Vater wäre, antworten, er wäre in Gefangenschaft. Meine Mutter konnte meinen Vater zweimal pro Jahr besuchen. Bei Freundinnen, deren Väter in Kriegsgefangenschaft waren, war das nicht möglich. Es war verwirrend. Noch verwirrender waren die oft heimtückischen Fragen von Nachbarn, ob denn jetzt auch mein Vati nach Hause käme, wenn in der Zeitung wieder die Rückkehr von Kriegsgefangenen angekündigt war. Hinter dem Garten unseres Hauses, in dem wir ab dem 6. Lebensjahr wohnten, lag das städtische Gefängnis. Ich beobachtete oft Gefangene hinter ihren vergitterten Fenstern. Diese Männer waren für mich Verbrecher. Warum Menschen in ein Zuchthaus eingesperrt wurden, wusste ich nicht. In meiner Kinderwelt hatte ich mir zurechtgelegt, dass Zuchthäusler sicher nichts Schlimmes begangen haben könnten, denn mein Vati saß ja schließlich dort. Dass im Zuchthaus aber doch Straftäter einsaßen, erfuhr ich nach einem